Wunderschönen guten Morgen zusammen. Darum geht es heute Morgen, um das Reich Gottes. Und unter anderem um die Frage, was mit diesem Reich gemeint ist. Ich darf noch mal beten. Liebevoller Vater, wir bitten dich in Jesus, deinem Sohn, schenk uns Ruhe, Frieden, Freude, offene Herzen, offenes Wort. Lass uns sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Hier im Matthäus-Evangelium Kapitel 13 gibt der Herr 7 Gleichnisse weiter, die das Geheimnis des Reiches der Himmel betreffen. Ich habe sie hier aufgelistet. Das Gleichnis vom Sämann und dem vierfachen Ackerfeld. Bis dahin hat Hans-Jörg gelesen. Dann das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das Gleichnis vom Senfkorn, das Gleichnis vom Sauerteig, das Gleichnis vom verborgenen Schatz im Acker, das Gleichnis von der kostbaren Perle und schlussendlich das Gleichnis vom Fischernetz. Wenn man dieses Kapitel 13 liest, dann ist das gar nicht so einfach. Also ich darf das vielleicht als Zeugnis weitergeben. Ich habe mich sehr lange mit dieser Thematik befasst. Ich habe mir Notizen gemacht. Ich habe es gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen und auch Anmerkungen gelesen. Und ich habe mir sehr lange Zeit genommen, dafür so im Vorfeld gesammelt, Gedanken, die mir gekommen sind. Ich habe dann auch Brüder zu Rate gezogen, das darf ich eingestehen, bei denen ich den Eindruck habe, ja, die haben ein gutes Schriftverständnis, und ich habe gefragt, wie seht ihr diese Gleichnisse des Geheimnisses der Himmelreiche? Und die haben mir dann ihre Meinung gesagt, aber da stellt man dann auch schon wieder fest, die Meinungen sind einfach doch sehr verschieden und gehen sehr auseinander. Das muss man auch stehen lassen. Ich heute Morgen kann nur das weitergeben, schlussendlich, was mir wichtig geworden ist oder, ja, wie man immer so sagt, nach meiner Erkenntnis. Ich möchte jetzt einige Vorbemerkungen als Schlüssel zum Verständnis weitergeben. Das ist sozusagen eine Einleitung. Ich gebe jetzt zu, ich warne Sie schon einmal, diese Einleitung wird etwas länger dauern, aber keine Sorge. Wir werden es nicht so machen, dass wir jetzt heute Morgen alle 4 Beispiele aus diesem ersten Gleichnis erwähnen werden. Wenn die Zeit um ist, dann ist es um und dann machen wir Schluss und dann machen wir einfach nächste Mal weiter. Ja? Dann können wir ein bisschen wiederholen nochmal, damit wir wissen, wo wir aufgehört haben. Liegen ein paar Wochen dazwischen. Also, ja, ich finde nämlich diese Einleitung jetzt oder diese Vorbemerkungen sehr wichtig, weil, wie gesagt, sie sind ein Schlüssel zum Verständnis. Denn wenn wir diesen Schlüssel zum Verständnis der Geheimnisse des Himmelreiches nicht haben, dann werden wir sie nicht verstehen. Oder wir werden sie auf irgendetwas legen, was der Heilige Geist vielleicht so gar nicht gemeint hat. Fangen wir an mit der ersten Vorbemerkung. Mit der Bezeichnung Himmelreich im Matthäusevangelium und überhaupt in den Evangelien ist nicht der Himmel gemeint. Nicht der Himmel gemeint. Sondern das Reich, das vom Himmel aus regiert wird. Es ging im ganzen Alten Testament, in allen Prophezeiungen und Weissagungen, immer um das zukünftige Königreich Gottes in dem Messias hier auf dieser Erde. Darum gibt es Übersetzungen, gute Übersetzungen, die übersetzen Himmelreich als, ich zitiere, das Reich, in dem der Himmel regiert. Darum Himmelreich. Oder die Himmelsherrschaft. Sie kennen alle das Vaterunser, ist es so? Ja, was beten wir denn im Vaterunser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Ah, sehen Sie? Darum geht es. Wie im Himmel, so auf Erden. Es geht also bei dem Begriff in den Evangelien, ich möchte sagen, eigentlich immer um dieses Reich, das vom Himmel regiert wird, von Gott und seinem Sohn regiert wird und auf dieser Erde stattfindet. Das ist jetzt aber zu unterscheiden von dem, was der Apostel Paulus meint, wenn er schreibt nicht vom Himmelreich, sondern er schreibt, da sehen wir genau, wie genau die Bibel ist, ist fantastisch, er schreibt vom himmlischen Reich. Zum Beispiel in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 18, da sagt er, ich weiß aber so sinngemäß, ja, was Gott für mich bereitet hat, ich komme, und da meint er auch die Gemeinde Jesu, unser Platz ist im himmlischen Reich. Und dieses himmlische Reich für die Gemeinde Jesu, also für Sie und für mich, die wir in Jesus Christus erlöst sind, das findet tatsächlich im Himmel statt. Aber das Himmelreich im Messias für Israel, das in den Evangelien gemeint war, das findet auf dieser Erde statt. Darum heißt es zum Beispiel auch im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 6, dass die Gemeinde ihre Berufung hat in den himmlischen Regionen. Das war ja das Geheimnis. Und das war im Alten Testament auch nicht verkündigt. Also was Sie haben, nehmen Sie das mit, so mal als Auferbauung vielleicht für diese neue Woche, Ihre Berufung, Ihr Ziel, was Gott für Sie erworben hat in Christus Jesus, das ist wirklich der Himmel. Man kann sogar sagen, über alle Himmel. Das ist direkt da, wo Gott ist. Sitzen zu Rechten Gottes des Vaters. Ja? Das ist das himmlische Reich. Aber das Himmelreich ist auf dieser Erde. Für Israel. Ich hoffe, Sie können dem folgen. Zweitens, die Gemeinde, und ich habe da geschrieben Leibesgemeinde. Ich erwähne gerne Leibesgemeinde, weil das ein Begriff ist, den ganz besonders der Apostel Paulus, der ja für die Gemeinde aus Juden und Heiden eingesetzt war, diesen Begriff oft benutzt. Er schreibt oft vom Leib. Von dem Leib Christi, der aus Juden und Heiden besteht, wo kein Unterschied mehr ist. Kein Unterschied zwischen Jude und Heide, kein Unterschied zwischen Mann und Frau, kein Unterschied zwischen Freier und Sklave. Da gibt es keinen Unterschied. Da sind alle gleich. Es gibt Ordnungen, aber alle gleich, was die Erlösung angeht. Und das ist die Gemeinde, die Glieder sind am Leib Christi, wobei Jesus das Haupt ist. Ja, das wissen Sie. Alle, die Sie die Bibel kennen, das Neue Testament, wissen das. Und darüber schreibt Paulus sehr, sehr viel. Aber diese Leibesgemeinde war ein Geheimnis. Davon hat keiner was gewusst. Keiner. Zu keiner Zeit. Bis das Paulus kam. Und das lesen wir jetzt mal, damit Sie ein für alle Mal hoffentlich wissen, wie wichtig das ist, das zu unterscheiden. Also Paulus schreibt im Epheser 3, 2 bis 9, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die wem? Mir, Paulus, im Hinblick auf euch, der Gemeinde, eben der Leibesgemeinde, gegeben ist. Denn mir, noch einmal, mir, nicht den anderen, mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Jetzt geht es weiter, was das ist, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder, und jetzt kommt es, am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das war ein Geheimnis. Die Leibesgemeinde in Christus war Gottes Geheimnis in seinem Sohn. Alles andere war schon bekannt. Königreich, messianisches Reich, seine Herrschaft auf der Erde über Israel, dass Menschen aus den Nationen auch gerettet werden, war alles schon bekannt, aber nicht die Gemeinde als Leib Christi. Das war nicht bekannt, aus Juden und Heiden. Jetzt geht es weiter. Dessen Diener ich geworden bin. Also für diese Leibesgemeinde ist speziell Paulus der Diener. Das bedeutet jetzt nicht, dass die anderen nicht auch diesen Dienst tun oder täten. Aber Paulus' Berufung bestand im ganz Speziellen darin und dafür. Nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist, mir dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein Geheimnis Gottes. Gott hat, darf ich du sagen, ja? Hat dich schon im Herzen gehabt. Da war die Welt noch nicht geschaffen. Da gab es auch noch kein Israel. Da hat Gott schon im Herzen gehabt. Ich schaffe meinem Sohn einen Leib aus Menschen, die ich erlöse. Du bist ein Geheimnis Gottes. Nimm das mit in diese Woche. So, jetzt fassen wir das mal zusammen nochmal. Ah ne, wo bin ich denn da jetzt? Oh, jetzt nee, ich muss zurück. So. So mache ich. Jetzt fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was da steht. Einmal, Paulus ist das Geheimnis des Leibe Christi bestehend aus Juden und Heiden offenbart worden. Ihm. Vorher war es niemandem bekannt. Jetzt erst ist es seinen Aposteln und Propheten offenbart worden, wobei Paulus der Erste war. Was heißt jetzt den Apostel und Propheten? Wenn es heißt jetzt den Apostel und Propheten, dann sind nicht die Propheten des Alten Testament gemeint, denn denen war es nicht offenbar, sondern es gab im Neuen Testament auch Propheten in der Anfangsgemeinde. Ja? Ihr seid auferbaut auf den Grundstein, auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Das sind die Apostel des Neuen Testamentes und die Propheten des Neuen Testamentes. Barnabas zum Beispiel war ein Prophet. Ja, und es gab noch andere, Justus oder wie er hieß, und verschiedene Leute. Paulus selber war ein Prophet. Das sind die Propheten des Neuen Testamentes. Ja, durch den Geist, also jetzt nach Pfingsten erst, nicht vorher. Dann heißt es weiter, dessen Diener und Verwalter ich geworden bin. Also Paulus ist im Speziellen der Diener und der Verwalter Gottes für die Gemeinde als Leib Christi. Selbstverständlich, den anderen Aposteln oder die anderen Apostel haben auch Einblick darin erhalten. Petrus zum Beispiel war der Türöffner. Ja, er ist zu Cornelius gegangen, dann nach Caesarea und hat diesen Heiden die Tür aufgeschlossen, dass die jetzt auch hinzugenommen wurden. Aber er hatte nicht diesen Einblick in das Geheimnis, wie es nachher der Apostel Paulus bekommen hat. Und ihre Briefe, das ist übrigens interessant, die richten sich ja auch an uns, sie sind auch für uns wichtig, aber die Adressaten der apostolischen Briefe, der Judenapostel wie Petrus und Judas und Jakobus, die richten sich alle an Israel. Ja? Wohingegen Paulus seine Briefe allgemein gehalten sind, an Juden und an Heiden. Das ist wichtig zu wissen. Denn daraus ergibt sich, liebe Geschwister, für die Auslegung des Geheimnisses der Himmelreiche, wenn wir die verstehen wollen. Auch wenn wir, und das werden wir auch tun, auch wenn wir einiges auf die Gemeinde Jesu heute und auf unsere Zeit legen dürfen, durchaus, ich wiederhole, wir werden das auch tun, so ist es doch im ursprünglichen Sinn nicht Gegenstand der Verkündigung. Es geht im Matthäusevangelium Kapitel 13 noch nicht um die Leibesgemeinde, weil die erst Paulus offenbart worden ist. Ansonsten würde Epheser Kapitel 3 nicht stimmen. Wenn aber Epheser Kapitel 3 von Gott inspiriert ist, dann müssen wir das berücksichtigen. So, dieser Hintergrund ist, wie gesagt, sehr wichtig, um die Himmelreichsgleichnisse zu verstehen. Es geht um Israel. Es geht um das Reich. Es geht, erstens, wie ich schon sagte, um die Regierung des Himmels auf Erden, nicht um Leibesgemeinde, die das Himmelreich betrifft. Es geht, Punkt 2, das wird gesagt in Matthäus 13, 15, um das Herz dieses, ganz speziell, steht ja da, müsst ihr nur lesen, was da steht, um das Herz dieses Volkes. Darum geht es. Oder Matthäus 13, 35, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht, ich werde meinen Mund auftun und in Gleichnissen reden, ich werde aussprechen, jetzt bitte achten Sie, ich habe es dick gemacht, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Wieso habe ich das fett gemacht, von? Warum habe ich jetzt dieses von fett ausgedruckt? Israel und das messianische Reich, also das Reich, das vom Himmel regiert wird auf dieser Erde, Israel, das messianische Reich, ist von Grundlegung der Welt an im Plan Gottes. Die Welt wurde gelegt, der Grund wurde gelegt. Da wusste Gott schon, ich werde mal Abraham erwählen, Isaak erwählen, Jakob erwählen. Es geht dann um den Messias, der einst durch Israel geboren wird und so. Von Grundlegung der Welt an. Zum Beispiel, wenn der Herr Jesus Christus später wiederkommt. Ich habe es da geschrieben, Matthäus 13, 34. Ich glaube, da habe ich mich jetzt auch vertan, das ist egal. Aber ich gebe Ihnen die Stelle an, Matthäus 25, 34. Er hat einfach, der Computer macht auch, was er will. Ich verstehe das auch manchmal nicht. In Matthäus Kapitel 25, Vers 34, wenn der Herr Jesus in großer Kraft und Herrlichkeit zurückkommt, ja, und wenn er dann sein messianisches Reich aufrichtet und er sagt, ich werde dann auf dem Thron meiner Herrlichkeit sitzen in Jerusalem, dann werde ich die Völker versammeln und dann werde ich sie danach richten zu Rechten und Linken, was sie an meinen geringsten Brüder getan haben. Und dann wird er ihnen sagen, in Matthäus Kapitel 25, Vers 34, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, gesegnet meines Vaters, und jetzt geht es, erbt das Reich. Da geht es um das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Ja? So. Wenn es um das Reich geht, Wenn es um Israel geht in der Bibel, dann geht es immer von Grundlegung der Welt an. Wenn es aber um Gemeinde geht, erlauben Sie mir den Ausdruck, weil Paulus ihn eben benutzt. Wenn es um den Leib geht, um die Leibesgemeinde, die ist nicht von Grundlegung der Welt erwählt, sondern vor Grundlegung der Welt. Das ist ein Unterschied. Ich habe ja gesagt, Sie sind ein Geheimnis, wenn Sie zum Leib Christi gehören. Das war schon in Gott, in seinem Herzen, in seinem Plan, in seinem Heilsratschluss. Da gab es noch gar keine Erde. Epheser 1,4, wie er uns erwählt hat, in ihm, in Christus, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadelig seien vor ihm in Liebe. Also Israel, Königreich, von Grundlegung der Welt. Gemeinde Jesu als Leib Christi vor Grundlegung der Welt. Eigentlich waren wir eher da als Israel. Aber erst später offenbart. Es blieb ein Geheimnis, das hat Gott im Herzen behalten. Dann hat er erst die Geschichte Israels gemacht, alles gemacht, 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 gemacht. Und wir waren einfach immer noch da. Bis die Zeit kam, wo Gott das offenbarte. Und wir gehören dazu. Halleluja. Ha. Einige andere Bemerkungen. Es ist dann die Rede von der Ernte bei der Vollendung des Zeitalters. Und da wird dann geschieden zwischen schlechter Wuchs oder Aussaat und guter, was daraus geerntet wird. Das betrifft nicht Gemeinde Jesu. Gemeinde wird nicht geerntet. Gemeinde wird entrückt. Und Gemeinde ist ein Leib und da wird auch nicht unterschieden. Innerhalb der Gemeinde wird nicht unterschieden, du bist gerettet und du bist verloren. Gemeinde ist Gemeinde und die ist als Gesamtkörper erlöst. Wird entrückt und ist erlöst. Da wird dann nachher gerichtet, geurteilt, aber da geht es nicht um die Entscheidung, gerettet sein und verloren gehen. Hier in den Gleichnissen aber sehr wohl. Dann, es ist nicht vom Geheimnis der Gemeinde die Rede. In Matthäus 13, wir haben ja gesagt, es gibt ein Geheimnis der Gemeinde, Epheser Kapitel 3, aber hier in Matthäus 13 ist nicht die Rede vom Geheimnis der Gemeinde, sondern von den Geheimnissen des Reiches der Himmel. Kapitel 13, Vers 11. Von den Geheimnissen des Reiches der Himmel. Hat nichts mit Gemeinde zu tun. Ich habe da noch zitiert, Charles Ryrie, das ist mir in die Hand gekommen, ich habe das Buch mal gelesen von ihm, über den Dispensationalismus und er schreibt, das Königreich und die wahre Gemeinde sind zu keinem Zeitpunkt identisch. Das ist wichtig. Dann ist auch in Kapitel 13, Vers 18 deshalb die Rede vom Wort des Reiches. Jesus sagt, wenn jemand das Wort vom Reich hört. Ja? Also Wort vom Reich. Und Wort vom Reich, das ist das sogenannte, man nennt es auch Evangelium des Reiches, das kommt auch in Matthäus Kapitel 24 vor, Vers 14. Das Evangelium des Reiches, das Wort vom Reich, das Johannes der Täufer verkündigt hat, das Jesus verkündigt hat, was die Apostel in den Evangelien verkündigt haben, ist nicht das Evangelium der vollkommenen Gnade, was speziell dem Paulus dann anbefohlen wurde. Der Apostel Paulus, der bekam das Evangelium der Gnade, wo die Werke keine Rolle spielen. Das war damals anders. Noch in den Evangelien, was das Reich betrifft. Da spielen noch die Werke eine Rolle. Was die Gemeinde, was dich betrifft und mich. Ich habe mich bekehrt, in der schlimmsten Phase meines Lebens. Ich habe da nichts entgegengebracht dem Herrn. Ich habe meine Frau kennengelernt in der Diskothek. Und auf einmal hören wir das Evangelium. Wir haben noch kräftig geraucht an dem Tag. Und nichts da irgendwie gebracht. Ja, jetzt will ich mich bessern, jetzt möchte ich das Aufhören erstmal, damit Gott mich annimmt oder so. Überhaupt nicht, gar nicht. Zack, Wort gehört. Wort gehört, ging ins Herz. Wir wurden durch seine Gnade von Neuem geboren. Ist das nicht herrlich? Oder wie war das bei Ihnen? Sind Sie durch eigene Werke gerettet worden? Weil Sie so lieb sind und so wert? Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Geheimnis in Christus. Und das wurde dann dem Paulus gezeigt. Vollkommene Gnade. Darum legt er immer Wert darauf. Vollkommene Gnade verkündigt er immer wieder. Nicht durch Werke. Nachher, klar, wenn wir dann gerettet waren, ja, spielen natürlich die Werke eine Rolle, weil die kommen ja aus dem Glauben, aus dem errettet sein sollen wir auch Werke tun. Und die sind auch ein Beweis unseres Glaubens. Aber gerettet wurden wir nicht dadurch. In den Evangelien wird es aber noch anders verkündigt. Bergpredigt, können Sie mal lesen. So, weiter. Jesus redet in Gleichnissen. Normalerweise soll ja ein Gleichnis dazu dienen, dass man eine Wahrheit besser versteht. Aber hier macht Jesus genau das Gegenteil. Er verkündigt ab Kapitel 12, dann Kapitel 13, plötzlich hat er vorher nicht gemacht, plötzlich redet er in Gleichnissen mit dem Ziel, sie sollen es nicht verstehen. Nur die Jünger, weil die hatten ein offenes Herz. Ja, die haben sich zu ihm gehalten, die sollten es verstehen, aber die anderen nicht, weil sie haben Jesus in Matthäus Kapitel 12 offiziell abgelehnt. Dann haben sie in Matthäus Kapitel 12 die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, die ersten Schritte dahingehend. Und dann war Schluss und wir lesen das ja und die Jünger traten herzu, die waren ganz überrascht. Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen, ihnen aber ist es nicht gegeben. Fünftens, Jesus redet in Geheimnissen über das Königreich und des Himmelreiches. Warum? Das Königreich selbst war ja kein Geheimnis, ne, das wissen Sie. Das Königreich, darüber hat der Prophet Daniel schon geredet, Jesaja hat darüber geredet, Jeremia hat darüber geredet, ja, Mose hat es sogar schon erwähnt. Man kann eigentlich sagen, mehr oder weniger alle Propheten des Alten Testamentes haben schon über das Königreich geredet, dass der Messias kommt und sein Reich bringt. Das war kein Geheimnis. Ja, was war denn jetzt ein Geheimnis? Das Königreich selbst nicht, aber das Geheimnis bestand darin, dass sich das angebotene Reich nach der Verwerfung des Messias anders entwickeln würde, als man es immer gedacht hat, bislang, als wie es vom Alten Testament her bekannt war. Und diese Entwicklung, dass sich dieses Reich jetzt, das sie abgelehnt haben im Messias, dass sich das jetzt anders entwickelt, dass es jetzt einen anderen Verlauf nimmt, das ist ein Geheimnis. Und das verkündigt Jesus in Matthäus Kapitel 13. Die Geheimnisse des Reiches der Himmel. Sechstens, in der Offenbarung. Da muss man jetzt eigentlich einen Sprung machen, über das Gemeindezeitalter hinaus, von den Evangelien, in denen Jesus das verkündigt hat. Wir blenden Gemeinde aus, weil die war noch ein Geheimnis. Ich habe es jetzt oft genug gesagt. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht. Ja? Jetzt müssen wir die Gemeinde ausblenden. Jetzt springen wir in die Offenbarung. In der Offenbarung sehen wir plötzlich wieder das Reich. In der Offenbarung wird das Reich wieder angeboten. Ich lese Ihnen da mal, ich habe das nämlich nicht aufgeschrieben da, aber ich lese Ihnen mal ein Beispiel von mehreren in den Offenbarungen. Aber um nur ein Beispiel zu nennen, damit Sie wissen, worum es in der Offenbarung geht. Offenbarung Kapitel 12, da heißt es in Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun, nach dem Gemeindezeitalter, ist schon entrückt. Jetzt haben wir Offenbarungszeit, große Trübsal. Was habe ich gesagt? Vers 10, ne? Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Und in der Zwischenzeit haben wir kein Reich, oder? Wir haben kein theokratisches Reich. Wir haben kein messianisches Reich auf dieser Erde. Jesus regiert in unseren Herzen. Das ist aber nicht das Gleiche wie damals das Reich. Ja? Das Reich wurde damals angeboten, ist verworfen worden. Jetzt kommt das Zeitalter der Gemeinde dazwischen. Das war ein Geheimnis. Und in der Offenbarung wird es wieder angeboten. Übrigens, haben Sie mal gelesen? Ja, das haben Sie gelesen. Das haben wir gelesen. Offenbarung Kapitel 13, Vers 9, da heißt es, da gibt er das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld. Und dann sagt er, die Frucht, ja, die einen bringen 100-fältig, die anderen 60-fältig, die anderen 30-fältig. Und er sagte als Schlusssatz in Vers 9, wer Ohren hat, der höre. Wo kommt das wieder vor? Wo kommt das wieder vor? Wo? Ja, erst wieder in der Offenbarung. Überlegt mal, was das bedeutet. Erst wieder in der Offenbarung kommt es vor. Bei Paulus nicht. Gut. Und in dieser Offenbarung sehen wir dann, wie das Reich wieder angeboten wird, ja, nach dem Gemeindezeitalter. Und jetzt die Aufteilung des Königreiches oder der Gleichnisse, der Geheimnisse des Himmelreiches, diese sieben Gleichnisse, ich lege Ihnen jetzt da vor, wie ich sie verstehe. Das Gleichnis vom Seemann und dem vierfachen Ackerfeld beschreibt die Situation bei der ersten Ankunft Jesu. Dann gibt es das zweite Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Das bezeichnet die Zeit von Pfingsten und danach. Ja? Die Apostel haben ausgesät und der Teufel hat aber auch ausgesät. Und da gab es diese Diskrepanzen. Dann drittens das Gleichnis vom Senfkorn. Das bezeichnet Israels Entwicklung in der Endzeit unter dem Antichristen. Viertens das Gleichnis vom Sauerteig. Das ist Israel in ihrer oder in seiner Gesetzlosigkeit in der Offenbarungszeit. Dann das Gleichnis vom verborgenen Schatz deutet auf die ewige Erwählung Israels. Das Gleichnis von der kostbaren Perle deutet auf die schlussendliche Erlösung Israels, wenn es gesammelt wird und herausgezogen wird. Das Gleichnis vom Fischernetz deutet auf das Gericht bei der Vollendung des Zeitalters. Das betrifft alles die Offenbarungszeit. So, jetzt betone ich aber ganz deutlich, ja? Nehmen Sie das auch mit. Der Norbert hat gesagt. Ich betone es noch einmal. Dass wir sehr wohl Aspekte aus diesen sieben Gleichnissen geistlich anwenden können auf Gemeinde und auf unsere Zeit. Denn es handelt sich um ein ewiges Wort, das ewig durch alle Zeitalter hindurch Gültigkeit hat. Aber wir müssen berücksichtigen, das Erste muss zuerst das Erste bleiben und danach kommt das Zweite. Verstehen Sie mich? Und wir machen oft so in unseren Auslegungen, manchmal auch ich stehe in der Gefahr, dass wir das, was ursprünglich gemeint war, gar nicht berücksichtigen und ausblenden und gleich zu der Anwendung kommen auf uns. Wir meinen ja immer, ist ja immer Gemeinde gemeint, überall Gemeinde gemeint. Ist sie nicht. Es redet zwar alles zu uns, insofern sind wir schon gemeint. Aber ursprünglich war eine andere Situation angesprochen und das wird auch Bedeutung haben, prophetisch für die Zukunft. Und das ist ganz wichtig, das zu berücksichtigen. So, jetzt endlich zu den Vorbemerkungen. Das war jetzt lange, nicht wahr? Aber ich glaube, ich habe mir wirklich diese Mühe gemacht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir einen Schlüssel haben, diese überhaupt zu verstehen. Wer es nicht verstanden hat, die können ja die CD vielleicht noch mitnehmen. Kommen wir jetzt zu den Gleichnissen und ich sage Ihnen jetzt, wir machen nur das erste Gleichnis, ja? Nur das erste. Also keine Panik auf der Titanic. An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen bei ihm, so dass er in ein Schiff stieg und sich setzte, und die ganze Volksmenge stand am Ufer, und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen. Ich glaube persönlich, dass es gar nicht mal unbedingt ohne prophetische Bedeutung ist, dass Jesus das Haus verlassen hat und dass er an den See ging und sich an den See setzte und da nur mit den Jüngern redete. Warum hat er das getan? Er hat das jüdische System verlassen, er hat das Haus, den Tempel verlassen, geht an den See, an das Meer, und er gibt nun in diesen Gleichnissen einen erweiterten Horizont, so wie über das, ich sag mal so, wie über das Nationenmeer hinaus, in welcher die Gemeinde Jesu sich befindet, ja? Bis in eine andere Zeit. Israel wird beiseite gestellt, das Haus verlassen, der Tempel zerstört. Und es gibt jetzt eine andere Entwicklung des Reiches der Himmel. Und da kommen wir zu dem Gleichnis vom Seemann. Und in Bezug dieses Gleichnisses lesen wir das hier, aber ich möchte noch einmal sagen, ich glaube, dass dieses Gleichnis, versuche das auch zu erklären, dass dieses erste Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, wobei wir jetzt nur den ersten Punkt behandeln, aber dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld beschreibt die Situation Israels, als der Herr Jesus unter ihnen lebte. Das war die Zeit vor Pfingsten. Genau das, was in den vierfachen Ackerfeld passiert, war die Situation, als Jesus unter seinem Volk lebte. Und dann gibt er ihnen das Gleichnis weiter und dann sagt er, hört ihr nun das Gleichnis vom Seemann, so oft jemand das Wort vom, ja, haben wir ja gut erklärt, oder? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse, reißt es weg, was in sein Herz gesät war, dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Jesus, wer ist der Seemann? Jesus. Jesus ist der Seemann, nicht der Seemann, der Sämann, ja, der das Wort vom Reich in Israel verkündigt hat. Ne? Das Himmelreich ist nahe beigekommen, tut Buße, hat er gesagt. Aber besonders die Pharisäer und die Schriftgelehrten und andere religiöse Führer des Volkes wollten dieses nicht verstehen und annehmen. Jesus spricht von ihrem verstockten Herzen, von ihrem stolzen Herzen. Sein Wort fiel bei den religiösen Führern des Volkes auf festgefahrene Wege, auf ihre harten Herzen, auf ihre hart gewordenen traditionellen Zusatzlehren und Überlieferungen, die Jesus ja auch ihnen angekreidet hat, auf ihre Vorstellungen vom Reich. Sie wollten nicht, dass ein anderer regiert. Und so hatte der Feind, Satan und seine Dämonen, das sind dann die Dämonen, das sind die Vögel stellen die Dämonen dar, leichtes Spiel und riss ihnen das Wort weg. Ihre harten Traditionen, ihre Überlieferungen, wir, du nicht, was du uns bringst, wollen wir nicht haben. Und da fiel das Wort Gottes drauf. Anstelle des eindeutigen Wortes Gottes durch Jesus kamen die Vögel und fraßen es weg. Ihre eigenen Rituale, Meinungen, Vorstellungen und Zusatzlehren nahmen dem Wort Jesu, seinem Evangelium des Reiches, die Frucht weg. So. Ich habe gesagt, es ist ewiges Wort. Und wir dürfen geistliche Aspekte auch auf uns anwenden, und das wollen wir tun. Besteht die Gefahr nicht in der Gemeinde Jesu auch, oder sagen wir in der Christenheit, im Allgemeinen, seit Christi Himmelfahrt? Oder sagen wir, seit Pfingsten? Was sagt der Apostel Paulus Was sagt er in 1. Timotheus 4,1? Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige vom Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Das sind die Vögel. Das sind die Vögel. Und jetzt achten wir mal, was in der Christenheit im Laufe der Jahrhunderte passiert ist. Kirchen, die nur zu religiösen Institutionen geworden sind, und Sekten, die sich ja ursprünglich alle aus dem Christentum bildeten und entwickelten, haben ihre eigenen von Menschen gemachten Dogmen und Rituale, festgefahrenen Wege und sorgen dafür, dass Menschen verführt werden und nicht mit der wahren, gesunden, befreienden Lehre des Wortes Gottes erreicht werden. Die halten die Menschen fest, binden sie an sich, an ihre kirchlich-traditionellen Dogmen, ja, oder Sekten, oft an Personen und an ihre Rituale. Und das Wort wird weggerissen. Aber auch individuell. Auch individuell hart gewordene Herzen in eigenen Überzeugungen, Ablehnung, lassen das Wort Gottes nicht eindringen. Hinter der Vielzahl von Irrwegen und Verleitungen steckt das Handeln Satans. Da heißt es dann zum Beispiel von Menschen, die man mit dem Evangelium erreichen will, ach, die Frömmler, diese Heuchler, mit denen will ich nichts zu tun haben. Zum Beispiel. Grad hart, grad weg. Ablehnung. Oder das mit dem Wort, das ist alles nur Bilderbuchkram. Ja, ich halte mich hier an die großen Philosophen und so. Es geht aber nicht um die Frömmler und nicht um die Heuchler, sondern es geht um Jesus und seine Rettungsbotschaft an dich. Aber auch wir Christen, wie sieht es mit uns aus? Oder ich sage jetzt wirklich mal, wie sieht es mit mir aus? Möchte ich noch wachsen in der Erkenntnis Jesu? Möchten Sie das? Ja. Wunderbar, nicht wahr? Mich dem Wort Gottes und seinen Lehren weiter öffnen, vertiefter öffnen, damit es eindringt und Frucht bringt? Oder bin ich offen für mir bislang noch Verborgenes? Es gibt noch so viel Verborgenes, was ich noch nicht erkannt habe, wo ich noch am Suchen und am Forschen bin, was ich echt noch nicht kapiert habe, aber ich will es kapieren. Für tiefer liegende Wahrheiten, und bin ich bereit, mich für diese zu öffnen, und bin ich bereit, mich zu verändern? Bin ich bereit, mich zu korrigieren? Vielleicht sogar auslegungsmäßig. Mir ist das schon 100-mal passiert. Stehe da nicht drüber. Früher hatte ich die Meinung und nach Forschen gedacht, Mensch, ob das wirklich so ist? Oder bin ich zufrieden mit dem, was ich weiß und übernommen habe und lasse mich von den festgefahrenen Wegen nicht abbringen? Das habe ich immer schon so gemacht. Ne? Sie kennen ja die letzten 7 Worte einer sterbenden Gemeinde. Ja? Die letzten 7 Worte einer sterbenden Gemeinde sind, das haben wir immer schon so gemacht. Diese traditionelle Auslegung habe ich übernommen oder dieses Dogma habe ich übernommen, da lasse ich mich nicht von abbringen. Das kann Kindertaufe betreffen, das kann, was weiß ich, irgendwelche Auslegungssysteme betreffen und so weiter. Da lasse ich mich nicht von abbringen. Ich möchte zum Schluss kommen, aber ich las dieser Tage eine Darlegung von Willy Passedag. Ist das bekannt? Willy Passedag. Das ist ein Mann, der hat viele Bücher geschrieben und mir ist er bekannt gewesen und jetzt las ich eben wieder, kam mir eine Darlegung in die Hand von ihm und daran macht er eine ganze Reihe von Gegenüberstellungen von 2 Arten oder 2 Sorten von Christen. Und dann sagt er, gibt es die einen Christen, Errettung ist so gar kein Problem, aber da gibt es die einen Christen, die sind so und dann gibt es die anderen Christen, die sind so. Und da macht er eine Gegenüberstellung und die habe ich gelesen und ich sage Ihnen, das ging mir durch und durch. Ging mir durch und durch. Und ich lese Ihnen jetzt nur 2 Beispiele. Über die einen schreibt er, sie lesen die Bibel erbaulich, das heißt, auf das persönliche Heil bezogen. Das ist ja auch gut. Aber er sagt, da gibt es die anderen, die wollen mehr. Sie durchforschen die Bibel täglich erbaulich, historisch, prophetisch und symbolisch. Nicht nur, ah, das tut mir jetzt aber gut, schönes Wort aus dem Psalm irgendwie so, ja, der Herr ist mein Hirte, oder aus den Evangelien. Nein, es geht um viel mehr. Ja, GBSM. Und dann sagt er, die einen, und das ging mir wirklich auch nah, er sagt, die einen, am liebsten sind ihnen die Geschichten vom Sünderheiland in den Evangelien. Ist ja auch richtig und wichtig. Aber tatsächlich, es gibt viele Christen, die kommen über die Evangelien nicht hinaus. Alte Testament, Evangelien, stopp. Und dann schreibt er über die anderen, und das hat mich so bewegt, ich habe das aber erst nachher gelesen, als ich mich vorbereitet habe, ja? Nicht, dass Sie da Hintergedanken kommen. Das ist mir erst danach in die Hände gekommen. Darum haben das auch die Übersetzer jetzt nicht. Die müssen sich jetzt anstrengen. Um zur die anderen, denen geht es darum, also die einen, am liebsten sind sie, sind ihnen die Geschichten von dem Sünderheiland in den Evangelien. Und dann schreibt er von den anderen, die möchten zur Erkenntnis Gottes gelangen und vertiefen sich gerne in den von Paulus genannten Geheimnissen. Da habe ich gedacht, Mann, das ist es. Liebe Geschwister, achten Sie mal darauf. Die angefochtensten Bibelbücher im Neuen Testament sind die von Paulus. Da nehmen ganz viele Christen dran Anstoß. Und die lassen sie so ein bisschen so außen vor. Ja? Der Paulus wird oft als Feind sogar gesehen des Christentums oder als Feind der Frauen oder als Feind für was weiß ich nicht alles. Ja? Da ist es dem Teufel gelungen, tatsächlich, der weiß nämlich, der Teufel, ja, die Vögel, da kommt der Böse. Jetzt wenden wir das mal auf uns an. Da kommt der Böse mit seinen Vögeln, mit den Dämonen. Und jetzt geht er auf die Christen. Da sagt er, nehmt bloß nicht die Worte des Paulus zu Herzen. Weil die ganz besonders für euch sind. Und ganz besonders viel Wahrheiten. Und eine ganz besondere Tiefe haben. Lasst die lieber weg. Mir ist, damit höre ich jetzt aber wirklich auf, das letzte Vers. Mir ist ein Bibelwort in den letzten Wochen, Monaten eigentlich schon, das hat mich elektrisiert und das ist dieses. Weil ich habe ja auch ja diese, wir sind ja alle gleich, wir sind ja auch in gewisser Weise Gewohnheitschristen und das ist ja auch nicht verkehrt. Ein Wort ist mir wirklich durchgegangen hier. Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Nicht, ja Norbert, dass du noch weiter kommst in deiner Erkenntnis, die du ja schon immer gehabt hast. Musst dich vertiefen, musst noch mehr Argumente, musst noch. Ist ja auch richtig. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wir müssen ja eine Meinung haben. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Aber wir dürfen nicht, ich sag mal, traditionell da stehen bleiben oder bei unserer Gemeinderichtung. Ich möchte Gott tiefer kennenlernen. Ich möchte seinen Sohn besser kennenlernen. Ich möchte mehr lernen. Gott, was hast du denn wirklich in der ganzen Tiefe gemeint? Wie kann ich das noch besser verstehen? Und das war auch des Apostels Paulus Last. Und das wird auch so schnell weggepickt. Leute, strengt euch an. Er sagt, er fleht, dass der Herr Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung. Und da schreibt er Christen, die jedoch schon erleuchtet sind, kommt darin weiter, den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Bleib nicht stehen. Gib dich nicht zufrieden. Nimm das Wort auf. Lass es Frucht bringen. Das nehmen wir mit für die Woche, okay? Forschen Sie in der Bibel. Nicht nur so allgemein, ja, jetzt habe ich wieder meinen Psalm gelesen, jetzt habe ich wieder das gelesen, stille Zeit, wunderbar, alles gut, sondern forsche, lerne, studiere. Ist fantastisch. Gott schenke es dir. Amen.